ARD. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Anna Engelke und melde mich aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Und ich bin Stefan Niemann und sitze in Hamburg. Heute ist Freitag, der 12. Dezember. Wir zeichnen diesen Podcast um 13 Uhr auf.
Ja, und Stefan, für die Zukunft der Ukraine sind es gerade entscheidende Tage. So macht es jedenfalls den Eindruck. An vielen Orten wird gesprochen und verhandelt. Da kann man dann wirklich schnell den Überblick verlieren. Also die Leute des ukrainischen Präsidenten Zelensky verhandeln mit denen von US-Präsident Trump. Die Trump-Leute wiederum verhandeln mit denen vom russischen Machthaber Putin. Und die Europäer, die kämpfen weiter um ihren Platz am Verhandlungstisch. Wir werden das hier gleich versuchen, alles einzuordnen. Stefan, ich habe über die längeren Linien mit zwei Journalisten sprechen können, die sich exzellent auskennen mit Russland, mit der Ukraine, mit den USA und auch mit Deutschland. Es ist das Ehepaar Katja Gloger und Georg Maskolo. Sie haben gemeinsam ein Buch über die deutsche Russlandpolitik geschrieben, und zwar über die deutsche Russlandpolitik der vergangenen drei Jahrzehnte. Der Titel ihres Buchs: Das Versagen. Außer über die langen Linien haben wir auch über die aktuelle Situation gesprochen, eben über die Verhandlungen der vergangenen Wochen. Und da befürchtet Georg Maskolo ein bitteres Ende für die Ukraine.
Also ich glaube, dass das kein für die Ukraine befriedigendes Ergebnis werden kann. Und es ist sehr bitter, diese Sätze aussprechen zu müssen.
Wie es weitergeht für die Ukraine, das werden wir hier bei Streitkräfte und Strategien genau verfolgen. Die Journalistin Katja Gloger verweist in diesem Zusammenhang auf die Rolle Europas und auch auf die Deutschlands, wie wichtig es ist, die Zeitenwende nach fast 4 Jahren auch tatsächlich mit Leben zu füllen.
Wenn nicht jetzt, irgendwie wann dann? Also die amerikanische nationale Sicherheitsstrategie, die uns da in den letzten Tagen auf den Tisch gepfeffert worden ist, die sagt ja alles. Wir, Europa und dort allen voran, nach wie vor Deutschland, wir stehen ja jetzt schon in gewisser Weise alleine zwischen irgendwie zwei nuklearen Supermächten, USA und Russland, und müssen sehr, sehr schnell das entwickeln, was man Resilienz nennt.
Ja, das Gespräch mit Katja Gloger und Georg Maskolo gibt es gleich. Und vorher, Stefan, gucken wir auf die derzeitigen Verhandlungen. Und es tut sich ja gerade so viel, dass man den Eindruck gewinnen könnte, über das Schicksal der Ukraine würde wohlmöglich noch vor Weihnachten entschieden. Was meinst du, kommt das so?
Tja, ob es wirklich entscheidende Tage oder gar Schicksalstage für die Zukunft der Ukraine und auch für die Sicherheit Europas werden, das muss ich noch zeigen. Aber richtig, die Krisendiplomatie geht mit Hochdruck weiter. Viele Akteure sind unterwegs, buchstäblich, aber sie bewegen sich auch inhaltlich und ja, verrücken auf der Suche nach einem Weg zum Frieden so manche Position. Alle außer Wladimir Putin, sage ich noch. Versuchen wir mal zu sortieren, was seit unserer Dienstagausgabe passiert ist. Die Ukraine hat ja der US-Regierung am Mittwochabend eine überarbeitete Fassung des Plans für ein Ende des russischen Angriffskrieges übermittelt, die nach Angaben aus Kiew die Sichtweise der Ukraine berücksichtigt.
Die Sichtweise der Ukraine, was heißt das im Klartext?
Auf Drängen Kiews und seiner europäischen Verbündeten wurde der ursprünglich ja stark Russlands Interessen entgegenkommende Plan in zentralen Punkten überarbeitet. Die neue Fassung enthalte nun ukrainische Vorschläge für, Zitat, angemessene Lösungen problematischer Fragen. Details sollten erst nach einer Reaktion aus Washington bekannt gegeben werden. Aber es ist kein Geheimnis, Anna, dass sich die Trump-Regierung und die Europäer noch nicht einig sind, wie viele Zugeständnisse man den Ukrainern zumuten kann. Putin fordert ja unter anderem nach wie vor die Preisgabe des gesamten Donbass, also auch der noch nicht eroberten Gebiete. Und der ukrainische Präsident Zelensky hat solche Gebietsabtretungen bisher abgelehnt. Aus Washington hören wir, dass die Amerikaner offenbar eine entmilitarisierte Wirtschaftszone anstreben, wo aber unklar bleibt, wer diese absichern und ein späteres Vorrücken der Russen verhindern würde. Und trotz der vielen offenen Fragen drängt US-Präsident Trump auf eine rasche Einigung. Ohne den Amerikaner namentlich zu nennen, warnt der Bundeskanzler vor zu viel Druck.
Es liegen noch schwierige Fragen vor uns. Wir sind uns aber auch alle einig, nur Kiew kann entscheiden, welche territoriale Regelung es akzeptieren kann. Es wäre ein Fehler, den ukrainischen Präsidenten in einen Frieden zu drängen, den sein Volk nach 4 Jahren des Leidens und Sterbens nicht mittragen kann.
Und das Volk, das ukrainische Volk, muss ja letztendlich mit eventuellen Gebietsabtretungen einverstanden sein. Dafür müsste es ja eine Verfassungsänderung geben. Und letztendlich, das hat ja auch Selenskyj gesagt, würde er da das Volk befragen wollen. Wo natürlich auch immer die Frage ist, ne, wie das dann laufen soll. Aber es soll ja so sein, dass in dem Sinne, wie wir gerade Friedrich Merz gehört haben, dass er zusammen mit Frankreichs Präsident Macron und auch dem britischen Premier Starmer auch argumentiert hat und dass dann auch in einem gemeinsamen Telefonat eben Donald Trump gesagt hat. Wissen wir da inzwischen Einzelheiten über dieses Telefonat zwischen den drei Europäern und dem amerikanischen Präsidenten?
Die Details kennen wir nicht, aber es ist schon bemerkenswert, wie unterschiedlich dieses Gespräch auf beiden Seiten des Atlantiks hinterher interpretiert wird. Hören wir zunächst nochmal den Bundeskanzler, der betont, die US-Regierung habe verstanden, dass die Europäer bei den Verhandlungen nicht außen vor bleiben dürfen.
Und ich habe aus diesem Telefongespräch mit Präsident Trump gestern den festen Eindruck mitgenommen, dass er bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen, weil er weiß, dass die Europäer hier auch mit ihren eigenen Interessen gehört werden müssen.
Ja, ganz anders Washington, Anna. Im Weißen Haus werden die Meinungsverschiedenheiten unterstrichen, die es mit den wichtigsten europäischen Verbündeten der Ukraine gäbe. Und Trump lässt auch offen, ob die Amerikaner der Einladung folgen, am Samstag und Sonntag in Europa abschließend weiter zu verhandeln.
Sie wollen, dass wir übers Wochenende zu einem Treffen nach Europa kommen. Wir werden das entscheiden, abhängig davon, was Sie vorschlagen. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Manchmal muss man die Leute etwas ausfechten lassen. Das Problem ist, wenn wir das auskämpfen lassen, werden jede Woche Tausende sterben. Lächerlich, das Ganze ist lächerlich. Mit den Führern von Frankreich, Deutschland und Großbritannien haben wir gesprochen. Alles gute Führer, Freunde von mir. Und wir haben in ziemlich deutlichen Worten über die Ukraine gesprochen. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
In pretty strong words. And we'll see what happens. I mean, we're waiting to hear our answers.
Ja, we'll see what happens, sagt er ja gerne, als hätte er nichts damit zu tun. Der US-Präsident hat vor laufenden Kameras noch nachgeschoben. Es habe bei dem Telefonat mit Merz, Macron und Starmer einige kleine Meinungsverschiedenheiten über Personen gegeben. Ob er damit Wladimir Selenskyj meinte, sagte er nicht, Anna.
Ja, es macht den Eindruck, als würde er den ukrainischen Präsidenten mehr meinen als den russischen Machthaber Putin. Denn Trump hat jetzt ja in den vergangenen Tagen wirklich Wolodymyr Selenskyj kritisiert, stark kritisiert und auch noch mehr unter Druck gesetzt. Und zwar unter einen Druck, wie er das ja auf der russischen Seite nicht zu machen scheint. Warum ist das eigentlich so?
Ja, mein Eindruck ist, Trump glaubt wirklich, Selenskyj sei zunehmend das entscheidende Hindernis für eine rasche Einigung zur Beendigung des Krieges. Das ist bekanntlich auch exakt die Haltung im Kreml. Russlands Machthaber diffamiert Selenskyj ja seit langem als nicht legitimen Präsidenten der Ukraine und als Teil eines Nazi-Regimes in Kiew. Erneut weist nun Donald Trump darauf hin, dass Selenskyjs Amtszeit ja schon lange abgelaufen sei. Und der kaum verhohlene Vorwurf lautet, der ukrainische Präsident würde das Kriegsrecht ausnutzen, um über seine im vergangenen Mai abgelaufene Amtszeit hinaus an der Macht zu bleiben.
I do wonder about, you know, how long is it going to be till they have an election?
Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis wir eine Wahl haben werden. Es ist eine Demokratie, aber es ist lange her, dass sie gewählt haben. Sie hatten lange keine Wahlen mehr und sie verlieren viele Leute. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, 82% der Bevölkerung verlangen, dass es zu einer Einigung kommt. Und ich verstehe das. Sie verlieren tausende Menschen jede Woche. Sie wollen, dass das aufhört. Und ich sage, wann wird es Wahlen geben in der Ukraine? Das soll nicht irgendjemanden bezichtigen, aber sie haben einen massiven Korruptionsfall dort.
They do have a massive corruption situation going on there.
82% der Bevölkerung verlangen, dass es zu einer Einigung kommt, sagt Präsident Trump über die Ukraine. Ich habe jetzt aber auch eine Umfrage gesehen, eine Umfrage von einem seriösen Meinungsforschungsinstitut in der Ukraine, wonach 90% der Menschen dagegen sind, also der Menschen in der Ukraine dagegen sind, jetzt Gebiete abzutreten. Also von daher ist das immer so eine Sache mit Umfragen. Und wie man da welche Prozentzahl zitiert. Interessant fand ich bei dem, was Donald Trump gesagt hat, dass er auf die Korruption in der Ukraine eingegangen ist. Also da hat ja Donald Trump jetzt Volodymyr Zelensky wenig subtil mit Korruption in Verbindung gebracht. Und meine Vermutung ist, dass das dem russischen Machthaber Putin sehr gefällt. Aber lass uns mal zu diesem Wunsch von Trump oder auch dieser Forderung von Trump nach Neuwahlen gucken. Neuwahlen in der Ukraine gilt ja derzeit das Kriegsrecht und die Verfassung schließt aus, dass in solchen Zeiten gewählt werden darf. Wie soll das dann also funktionieren?
Ja,
oder wie könnte das funktionieren?
Das lässt Trump offen. Der weiß natürlich genau, dass es die Verfassung der Ukraine derzeit verbietet, während des Krieges Wahlen durchzuführen. Aber er will es nicht gelten lassen, obwohl selbst Zelenskys politische Gegner in der Ukraine die Durchführung von Wahlen vor Kriegsende für unmöglich halten. Wie laut Umfragen, du hast ja Umfragen gerade erwähnt, auch 2/3 der Bevölkerung, die wissen, dass das jetzt nicht gehen kann. Aber, und das ist hochspannend, Anna Zelensky versucht jetzt, dem Druck aus Washington geschickt auszuweichen. Er sei bereit zu Wahlen während des Krieges, wenn dafür die Bedingungen geschaffen würden, wenn das Parlament dies rechtlich erlaube und ermögliche und die europäischen Partner einverstanden seien, hat er gesagt. Zelensky war zwar spürbar verärgert über Trumps Anschuldigungen und sagte, das Thema Wahlen sei Sache des ukrainischen Volkes, nicht die anderer Staaten, bei allem Respekt für unsere Partner. Und für mich klang das nach einem mit Verlaub, Herr Präsident, aber Zelensky hat dennoch zugesagt, Wege auszuloten, wie in den kommenden Monaten Wahlen in seinem Land abzuhalten wären.
Und wenn Präsident Trump mehr über Wahlen in der Ukraine spricht, möchte ich ganz offen sagen, wir können versuchen, Wahlen abzuhalten. Die Ukraine versteckt sich nicht vor der Demokratie. Aber um Wahlen zu ermöglichen, muss es eine Sicherheitskomponente geben. Und Amerika kann dabei am meisten helfen. Wenn jetzt Wahlen notwendig sind, muss es einen Waffenstillstand geben. Zumindest während des Wahlprozesses und während der Stimmabgabe.
Und dann macht Zelensky unmissverständlich deutlich, dass er dem US-Präsidenten in Sachen Sicherheitsgarantie nicht traut, dass ihm ein Schutzversprechen Donald Trumps nicht reichen würde.
Wir sind der Meinung, dass dieses Dokument vom US-Kongress genehmigt werden sollte. Dies würde echte, solide und rechtlich bindende Sicherheitsgarantien für unser Land bedeuten.
Das wiederum, Anna, dürfte auch im Interesse der Europäer und der Koalition der Willigen sein, die auch in dieser Woche über Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land beraten haben und dabei die USA an Bord halten wollen.
Ja, die USA, da gucken wir Europäer ja jetzt mit Sorge drauf. Ihr habt ja drüber gesprochen, Kai, und du über die neue Sicherheitsstrategie von Donald Trump. Und da hat ja die Sorge, inwieweit wir noch auf die USA setzen können, durchaus neue Nahrung bekommen, weil sich ja diese Sicherheitsstrategie nicht wie die Bestätigung der transatlantischen Wertegemeinschaft liest, sondern eher wie eine Kampfansage an die Europäer. Oder auch wie das Einreichen einer Scheidungsurkunde.
Ja, so hatte es Kai formuliert. Und das von einem NATO-Partner, muss man ja auch noch sagen, dem mächtigsten NATO-Partner. Das ist schon ziemlich bemerkenswert, dass in der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika Russland nicht mehr als Bedrohung genannt wird. Und gleichzeitig der Generalsekretär des NATO-Bündnisses mit schonungslos deutlichen Worten warnt vor einer Eskalation der Konflikte mit Wladimir Putin in Europa. Mark Rutte sagte am Donnerstag in Berlin:
We are Russia's next target.
Wir sind Russlands nächstes Ziel. Rutte beschrieb die Folgen, mit denen im Kriegsfall zu rechnen ist. Zerstörung, Tod, Millionen Menschen auf der Flucht. Europa müsse sich vorbereiten auf einen Krieg von einem Ausmaß, wie es unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben.
We must be prepared for the scale of war our grandparents and great-grandparents endured.
Und der NATO-Generalsekretär mahnt, die Bedrohung durch Russland ernst zu nehmen, unsere Mentalität in Europa auf Kriegszeiten umzustellen und die Aufrüstung energisch voranzutreiben, um durch Abschreckung einen Krieg zu verhindern. Der bei euch in Berlin neben Rutte stehende Bundeskanzler teilt die Einschätzung, Putin wolle und werde weiter eskalieren. Merz sagte, er sei sicher, dass schwere Jahre auf uns zukommen.
Das war ein bemerkenswerter Auftritt, fand ich, von Friedrich Merz und dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte hier am Donnerstag in Berlin. Also, weil die doch sehr düster und sehr ernst über die Lage gesprochen haben. Also das hat auch durchaus Eindruck hier in Berlin hinterlassen, so als wollten Friedrich Merz und Mark Rutte alle aufschütteln und sagen, Leute, es ist wirklich ernst. Also gerade dieser Vergleich von Mark Rutte, ne, wir müssen auf einen Krieg vorbereitet sein, wie ihn unsere Großeltern und Urgroßeltern erlebt haben. Da hat er zwar im Nachsatz noch gesagt, ne, und deswegen müssen wir die Ukraine unterstützen und müssen auch zusehen, hier verteidigungsfähig zu werden. Aber nichtsdestotrotz, das schafft ja richtig Bilder im Kopf, da dieser Krieg, die unsere Großeltern erlebt haben. Ja. Gucken wir jetzt auf das Land, um das es geht, das ja auch während dieser Verhandlungen weiter angegriffen wird von Russland. Also die Ukraine hat jetzt ja schon schwere Jahre hinter sich, steht jetzt vor dem vierten Kriegswinter. Wie ist die militärische Lage?
Ja, laut dem ISW, also der Washingtoner Denkfabrik Institute for the Study of War, deuten Open-Source-Informationen darauf hin, dass die russischen Streitkräfte Pokrovsk noch nicht gänzlich erobert haben, die Geisterstadt im Donetsk, die Lage in der Region jedoch für die Ukraine schwierig bleibt. Das ISW geht davon aus, dass die Angreifer Pokrovsk und auch das ebenfalls heftig umkämpfte Myrnograd einnehmen werden, dafür aber deutlich länger brauchen und erheblich höhere Verluste erleiden werden. Der Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte, Oleksandr Sirski, hat noch am Dienstag bei einem Pressebriefing gesagt, Pokrovsk sei nicht eingeschlossen, die Logistik für die Verteidiger aber deutlich schwieriger geworden. Und laut Ukrainska Pravda können diese nur noch über immer gefährlichere Wege in der sogenannten grauen Zone erreicht werden, für Verstärkung, für Munition und Nahrung. Jeder Transport im engen Korridor zwischen dem teilweise besetzten Ort Rivne und dem ganz von den Angreifern eingenommenen Dorf Liman werde von den Russen beschossen. Das führe zu erheblichen Verlusten bei den ukrainischen Streitkräften. Und zur grausamen Realität dieses von Putin befohlenen Abnutzungskrieges gehört, Anna, dass wegen der dauernden Bedrohung durch russische Drohnen viele ukrainische Soldaten deutlich länger in ihren Stellungen an der Front ausharren müssen als ursprünglich geplant. Der Kiew Independent, der hat gerade zwei dieser Soldaten gesprochen, die statt einem Monat 165 Tage lang in vorderster Linie in der Region Saporischschja durchhalten mussten und dabei nicht nur dauernd von russischen Drohnen gejagt wurden, sondern auch mit Gasangriffen, mit Hunger und mit Dehydrierung zu kämpfen hatten. Ich habe Fotos gesehen von den beiden, zwei Männer mit wilden Bärten, die der tödlichen Gefahr an der Front entkommen sind und nach einem halben Jahr endlich abgelöst wurden. Das sind aber auch Gesichter dieses Abnutzungskrieges und man kann sich vorstellen, wie sich solche Geschichten auf die Moral der Truppe und auf die Kampfbereitschaft junger Männer in der Ukraine auswirken, Anna.
Stefan, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt mit einem Paar sprechen kann, deren Buch ich mir in den vergangenen Wochen mit großem Interesse angehört habe. Es sind die Journalisten Katja Gloger und Georg Maskolo. Katja Gloger, von Haus aus Slawistin, in ihrer Magisterarbeit ging es schon um die Krimkriege im 19. Jahrhundert. Und Katja Gloger war als Chefin des Moskauer Sternbüros 1989 dabei, als die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Und später, ab dem Jahr 2004, da haben sie und ihr Mann Georg Maskolo aus Washington DC berichtet. Er für den Spiegel, sie für den Stern. Und inzwischen schreiben die beiden gemeinsam Bücher. Ihr neuestes Buch beschäftigt sich mit der deutschen Russlandpolitik, also genau richtig für Streitkräfte und Strategien. Katja, Georg, herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr beide jetzt hier im ARD-Hauptstadtstudio seid.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Schön, hier zu sein, Anna.
Euer Buch hat den Titel Versagen. Warum dieses große Wort?
Ja, warum heißt es das Versagen? Damit meinen wir vor allem die Phase ab 2014. Spätestens dann weiß man ja, womit man es mit Russland zu tun hat, mit diesem Wladimir Putin zu tun hat. Und es geht nur noch um die Frage, wie schlimm wird es eigentlich werden? Und unsere Reaktion oder besser Nichtreaktion darauf ist, dass wir unsere Abhängigkeit vom Gas nochmal erhöhen. Nord Stream 2. Wir verkaufen sogar unser Endkundengeschäft im Gasbereich in weiten Teilen. Wir tun nichts für unsere Bundeswehr. Wir bereiten uns nicht auf das vor, was man heute hybride Angriffe nennt, obwohl auch das relativ schnell nach der Krim schon gegen uns beginnt. Also diese Form von Nichtreaktion auf erkennbar veränderte Zeiten, die nennen wir ein strukturelles Versagen.
Wir sehen allerdings auch ein Muster, eigentlich schon von Anfang an, also als Wladimir Putin zum Präsidenten gemacht wurde, in jener Silvesternacht 99 auf das Jahr 2000, dass wir durchaus auch in bester Absicht Freundschaft mit Russland, Aufarbeitung unserer historischen Schuld und Verantwortung, unsere ökonomischen Interessen, das Interesse ja durchaus auch am Frieden und Stabilität auf diesem europäischen Kontinent, dass wir auch politisch Verantwortliche eigentlich immer lieber weggesehen haben, als sich den harten Realitäten einer von Anfang an eigentlich vergleichsweise aggressiven russischen Außenpolitik zu stellen.
Du hast gerade auf die politischen Parteien auch verwiesen. Ich habe mir auch gedacht, als ich euer Buch dann gelesen habe, man hätte es auch das Kollektivversagen nennen können, weil man kann das quasi nicht nur an der SPD festmachen, ist auch CDU, CSU, auch FDP. Fand ich auch sehr interessant, dass ihr da nochmal dran erinnert habt. Die Linke sowieso, die Grünen kann man eventuell rausnehmen. Aber ansonsten schon eher ein Kollektivversagen, was die Politik hier in Deutschland angeht.
Ja, es hat sich natürlich über die Person Gerd Schröder und sein Wirken ja auch sagen seiner bis heute ja auch demonstrativ bekundeten Loyalität einer persönlichen Freundschaft zu Wladimir Putin sagen an ihm hat sich halt sehr viel festgemacht in Bezug auf die Sozialdemokratie, ne, die sogenannte Moskau Connection, die es ja auch irgendwie gegeben hat, aber die wirtschaftlichen Beziehungen, die Interessen, die Pipelines sind ja am Ende auch mit Unterstützung der CDU, CSU und ihrer Kanzlerin auf den Weg gebracht worden.
Katja hat ja den entscheidenden Punkt gemacht. Es ist ja nichts falsch daran gewesen, konnte auch gar nichts falsch daran sein, zu versuchen, den bestmöglichen Kontakt, den Ausgleich zu Russland zu suchen, eine friedliche Verständigung, eine Koexistenz. Das, was wir kritisieren, ist, dass in dem Moment, als es keinen Zweifel mehr daran gab, welchen Weg dieses Russland eingeschlagen hat, dass wir unsere beträchtliche ökonomische und politische Macht an keiner Stelle eingesetzt haben, um zumindest einmal auszuprobieren, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Bestimmtes Verhalten wird Konsequenzen haben. All das, was wir dann ja nach dem 24. Februar tun, da werden all diese Maßnahmen dann letztlich verhängt. Aber vieles von dem war teilweise schon 10, 15 Jahre lang diskutiert worden und immer wieder angemahnt worden, ob man nicht zumindest mit einzelnen harten Maßnahmen Russland versucht, rote Linien aufzuzeigen. Das ist unterblieben.
Ich möchte mit euch nochmal zurückgehen ins Jahr 2008. Russland und Deutschland, das ist einfach eine besondere Geschichte. Das zieht sich natürlich durch euer Buch und ihr beschreibt ja ausführlich den NATO-Gipfel von 2008 in Bukarest, als sich die Kanzlerin als Angela Merkel sich gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Sarkozy gegen George W. Bush, den amerikanischen Präsidenten, stemmt, die Ukraine möglichst schnell in die NATO zu holen. Und ihr schreibt, wie dann spätestens ab 2008 das Misstrauen bei den anderen NATO-Partnern gegenüber Deutschland wächst, inwieweit denn Deutschland so die richtigen Schlüsse gezogen habe, auch aus dem Verhalten Russlands. Und nach dem Gipfel beginnt ja zwischen Deutschland und Russland auch eine, ihr nennt das, beispiellose Rüstungsmodernisierungspartnerschaft. Gebt uns mal einen Eindruck, wie weit ging diese militärische Kooperation zwischen Russland und Deutschland nach 2008?
Also sie sollte jedenfalls, muss man sagen, beispiellos weit gehen. Es gab eine deutsch-russische Rüstungskommission, etwas, was wir üblicherweise nur mit engsten Verbündeten tun, weil wir darüber nachdenken, was können wir eigentlich technologisch gemeinsam entwickeln. Es gab die Idee von gemeinsamen Manövern, die schon geplant waren. Es gab die Idee der Entsendung von Verbindungsoffizieren auf höchster Ebene, etwas, was wir üblicherweise mit NATO-Partnern und mit anderen engsten Verbündeten tun. Und vor allem gab es den bereits genehmigten Export eines ersten Gefechtsübungszentrums. Bei der Bundeswehr gibt es Leute, die sagen, mehr Krieg kann man im Frieden nicht üben. Also eine hochmoderne Simulationsanlage, die es dir erlaubt, ohne scharfen Schuss das Gefecht zu üben, besser zu werden, deine Armee zu modernisieren. Und all das fügt sich in ein Muster, das Russland nach dem Überfall auf Georgien, an dem, auch das muss man sagen, Georgien eine Mitverantwortung trägt, sieht, dass sich ihre eigene Armee sehr schlecht blamabel geschlagen hat. Und in Russland wächst der Gedanke, man brauche jetzt auch einen Modernisierungspartner, eine Modernisierungspartnerschaft im Militärischen. Und sie suchen sich Deutschland dafür als Wunschpartner aus. Wir waren nicht das einzige Land, das so reagiert hat, auch Frankreich hat eine Reihe von wirklich bemerkenswert falschen Entscheidungen in diesem Bereich getroffen. Aber viele hat das damals außerordentlich irritiert. Und man muss sagen, dass es beinahe ein Glück ist, dass all das mit 2014, mit der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine endet, bevor, sagen wir mal, die großen revolutionären Schritte gegangen sind, sodass auf dem Papier sehr viel verabredet war, in der Praxis glücklicherweise vergleichsweise wenig passiert ist.
Die Logik hinter dem deutschen Vorgehen und der deutschen Unterstützung, ja auch dieser militärischen Kooperation, haben uns auch damals Beteiligte von Seiten der Militärs so erklärt. Wenn sich Militärs einander annähern, wenn sie sich institutionell miteinander verbinden, dann steigt über den Austausch, auch über den Austausch vielleicht über Schwächen oder Fehler, steigt das Vertrauen. Und wenn das Vertrauen wächst, wächst Stabilität. Wenn Stabilität wächst, festigt sich Sicherheit. Und wenn sich Sicherheit festigt, sichert das den Frieden. Es ist im Grunde die gleiche Argumentation, die wir aus dem Energie- und aus dem Pipeline-Geschäft kennen. Es ist aber umso bemerkenswerter in dieser Zeit, als dass wir ja kurz zuvor zwei Ereignisse hatten. Wir hatten die berühmte Münchner Rede von Wladimir Putin 2007, ein Jahr, ein gutes Jahr zuvor, in der er ganz klar dem Westen den Federhandschuh hingeworfen hat. Und wir hatten seinen Auftritt auf während des NATO-Gipfels von Bukarest. Er war eigens eingeladen als höchster Repräsentant von russischer Seite aus der NATO-Russland-Kommission und hielt eine Rede, die bis heute nicht wirklich öffentlich ist, aber von dem, was man über diese Rede weiß, ging es schon damals ganz klar um die Beschreibung der russischen Interessen im Osten der Ukraine und auf der Krim, wo nach Putins Einschätzung Millionen von Russen nun möglicherweise ihrem Schicksal preisgegeben seien und Russland habe die Verpflichtung, diese Menschen zu schützen.
Es gibt bei euch im Buch immer wieder so Sätze, ne, wo ich dann so dachte, ah, stimmt ja. Er stellt zum Beispiel an einer Stelle die Frage, gegen wen sollte die russische Armee schlagkräftiger gemacht werden? Und ich dachte mir, ja klar, gegen wen? Also was ist da eure Antwort? Also weil es war wirklich so dieses, sicher, wenn du als NATO ganz eng mit Russland und du bist ja dann eigentlich, siehst du dich ja mit Russland auf einer Seite, wie willst du, warum machst du dann die russische Armee schlagkräftig?
Ja, gute Frage. Und viele der guten Fragen, selbst nach dieser langen Recherche, auf die gibt es keine wirklich richtig guten Antworten. Wir sind ja hier bei Streitkräfte und Strategien. Und ich glaube, Strategien ist einer der entscheidenden Punkte. Taucht man ein in die damalige Entscheidungsfindung der militärischen Kooperation, dann wird es wirklich interessant. Das deutsche Militär, jedenfalls das deutsche Heer, ist dafür, aus genau den Gründen, die Katja beschrieben hat. Thomas de Maizière, damals Verteidigungsminister, sagt uns, er sei eigentlich skeptisch gewesen, jedenfalls bei der Lieferung des Gefechtsübungszentrums. Das Auswärtige Amt ist mal so, mal so. Im Kanzleramt gibt es immer mal wieder Bedenken. Aber man findet überhaupt gar keinen Ort, an dem all das dann tatsächlich einmal nebeneinander gelegt wird. Und genau diese Frage gestellt wird. Gegen wen eigentlich? Wie passt das eigentlich mit einem Präsidenten Putin, der dann wieder ins Amt kommt nach diesem kurzen Interregnum von Medvedev, der immer aggressiver auch gegen die eigene Bevölkerung vorgeht? Und dann gibt es diese berühmten Staatssekretärsrunden, in denen die Tagesordnung immer viel zu lang ist, als dass man auch nur ein Bruchstücke davon wirklich abarbeiten könnte. Aber das, was wir jetzt nach beinahe 20-jähriger Diskussion endlich haben, einen nationalen Sicherheitsrat, an dem hoffentlich genau solche Fragen gestellt werden, in denen alle an einem Tisch sitzen und in dem über die Dinge nicht nur geredet, sondern sie am Ende dann auch entschieden werden. Das ist etwas, was überfällig ist, und ich glaube, wir können nur hoffen, dass dieser nationale Sicherheitsrat möglichst schnell mit Leben erfüllt wird, weil darin sicher eine der großen Schwächen des deutschen Systems liegt. Es wird eher nebeneinander geredet und geplant, es wird selten zusammengeführt und es wird noch seltener klar entschieden.
Für die ostmitteleuropäischen Staaten, Anna, war ja die Lage vergleichsweise klar aufgrund ihrer historischen Erfahrung, auch für die baltischen Staaten, die ja sozusagen gegen diese Form der militärischen Kooperation, auch gegen ein geplantes gemeinsames Manöver ja heftig protestiert hatten und schon die Frage gestellt hatten, in welche Richtung sollen denn dann eigentlich die Panzer zielen. Die Hoffnung, die sich bei vielen in diesen Ländern mit dem Deutschland heute verbindet, ist ja sozusagen aus dieser Erfahrung vielleicht auch etwas gelernt zu haben und das ganz besonders auch in Bezug auf die Ukraine, deren Schicksal ja jetzt in diesen Tagen auf dem Spiel steht.
Wie guckt ihr da eigentlich drauf? Das wollte ich euch später fragen, aber wir können auch jetzt darüber sprechen. Wie guckt ihr gerade auf die Verhandlungen, Gespräche zwischen den USA, Russland und auch der Ukraine? Also wir wissen, es ist alles im Fluss, aber so generell, wie diese Verhandlungen bisher laufen?
So, dass sie ein bitteres Ende für die Ukraine nehmen werden und man sich nur noch fragen kann, wie bitter es eigentlich werden wird. Wir haben ja jetzt so eine lange Phase erlebt, wo es immer die Hoffnung gegeben hat, vielleicht kann man diesen Trump und seine Administration dann doch noch ein Stück davon überzeugen, die Ukraine nicht quasi zu einer Kapitulation zu zwingen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was in diesem europäischen Friedensplan drinstehen wird, in dem in diesen Stunden ganz offensichtlich noch weiter gearbeitet wird. Aber sicher wird es so sein, dass wenn wir jetzt nicht eine eigenständige Alternative anbieten, wird es nicht länger reichen, den USA zu sagen, das sind die Punkte, die teilen wir nicht, die unterstützen wir nicht, so kann man nicht vorgehen. Also ich glaube, dass das kein für die Ukraine befriedigendes Ergebnis werden kann. Und es ist sehr bitter, diese Sätze aussprechen zu müssen.
Im Lauf unserer Recherche für das Buch hat sich ja immer wieder gezeigt, dass es ja durchaus Möglichkeiten gegeben hätte, zu entscheiden. Vielleicht ein paar kleinere Zeitenwenden vor dieser dann so großen und mächtigen Zeitenwende zu erklären. Alleine das 2%-Ziel, alleine der Zustand der Bundeswehr, Cyber, da fallen einem viele Dinge ein, die man auch hätte innenpolitisch hier in Deutschland ganz gut auf den Weg bringen können. Jetzt aber ist sozusagen diese Zeitenwende ja so groß und mächtig in jeglicher Hinsicht, politisch, geostrategisch, ökonomisch, finanziell auch, dass sie mir manchmal fast wie so eine Tsunami-Welle scheint, gegen die wir uns wappnen müssen. Aber wenn nicht jetzt, irgendwie wann dann? Also die amerikanische nationale Sicherheitsstrategie, die uns da in den letzten Tagen auf den Tisch gepfeffert worden ist, die sagt ja alles. Wir, Europa und dort allen voran, nach wie vor Deutschland, wir stehen ja jetzt schon in gewisser Weise alleine zwischen irgendwie zwei nuklearen Supermächten USA und Russland und müssen sehr, sehr schnell das entwickeln, was man Resilienz nennt.
Resilienz. Bei euch im Buch fand ich es auch interessant, wie ihr auf die Ukraine guckt, auf die militärische Unterstützung der Ukraine. Musste ich nämlich gerade daran denken, als du Zeitenwende oder kleine Zeitenwende gesagt hattest, Katja, weil es ja auch durchaus nach Minsk, nach dem Minsker Abkommen, also nach 2014, gab es ja militärische Unterstützung, Ausbildung, vor allen Dingen durch die USA, durch die Briten für die Ukraine. Und ich habe ja auch gelernt von dem deutschen General AD, der auch mit in diesem Unterstützungsteam war, und dass es halt diese Anfrage mal an Deutschland gab, doch bitte Marder zu schicken, um verletzte, verwundete ukrainische Soldaten von der Ostfront der Ukraine bergen zu können. Und ihr beschreibt das, und ich finde, es erzählt so viel über das, was nicht gut gelaufen ist von Deutschland, was die Unterstützung der Ukraine in der Vergangenheit angeht, also vor der Vollinvasion 2022, in dieser Zeit davor. Also die Ukraine möchte Marder, und was bekommt sie?
39 Musikinstrumente, die Geschichte des sogenannten geschützten, verwundeten Transports, also wo es darum geht, es ist nicht militarisierte, nicht einsatzfähige, also militärisch einsatzfähiges Gerät zu haben, um Verwundete von der Front abzutransportieren, ist etwas, womit die Bundesregierung sich ganz offensichtlich erstaunlich schwer tut. Ich glaube, wenn man nochmal in diese größere Geschichte eintaucht, dann war an diesem grundsätzlichen Gedanken am Anfang, Deutschland und Frankreich können nicht Minsk verhandeln und gleichzeitig Waffen liefern. Der hat zu Beginn durchaus seine Berechtigung gehabt. Ich finde, da, wo man anfangen kann, andere Positionen einzunehmen, und sie sind auch eingenommen worden, ist, als man gesehen hat, wie Russland in der Ukraine immer weiter agiert. Ob eigentlich diese Position, die Ukraine nicht militärisch ertüchtigen zu wollen, ob die eigentlich richtig war. Und das, was die Ukrainer den Deutschen vor allem übel genommen haben, ist, dass sie gesagt haben, es ist nicht nur, dass ihr es selbst nicht tut, sondern ihr steht auch dann im Weg, wenn andere es wollen, wenn es beispielsweise in geringem Umfang die NATO tun wollte. Deutschland war nicht allein mit dieser Position. Waffen können diesen Konflikt nicht lösen. Aber wir halten diese Position schon bis zum letzten Tag, in Wahrheit bis nach dem 24. Februar durch, als viele andere Staaten, mit denen wir aufs Engste verbündet sind, in Bezug auf Waffenlieferungen für die Ukraine schon zu anderen Schlüssen gekommen waren.
Der Fairness halber, Deutschland war mit dieser zögerlichen Position, sagen, oder sehr zurückhaltenden Position in Bezug auf Waffenlieferungen ganz allein. Die damalige US-Administration unter Präsident Obama sah das in der Mehrheit ähnlich, ausgehend von dem Gedanken, dass es sich bei Putins Russland in Wahrheit um eine zwar aggressive, aber doch um eine im Niedergang befindliche Großmacht handle,
die Regionalmacht. Er hat Regionalmacht genau gesagt, hat Obama gesagt. Und ich glaube, wir haben gar keine wirkliche Vorstellung davon, was das bei Putin ausgelöst hat, dass er von amerikanischen Präsidenten als Regionalmacht bezeichnet wurde.
Ja. Da, dieses Wort Regionalmacht hat ja wirklich Geschichte geschrieben. Also sagen, diese Macht im Niedergang, zwar aggressiv und ein bisschen unberechenbar, so wie dieser Putin halt ist, aber am Ende, das ist ein Problem sein, das man managen kann. Das sollen die nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten nicht prioritär betrifft. Das war schon auch die Position in Washington. Und diese Position hat Washington auf, sagen, Deutschland, wenn man so möchte, übertragen. Die Deutschen sollten nun mit ihrer Kanzlerin und ihren guten Beziehungen zu Wladimir Putin dann doch bitte, sagen, dieses Problem, Problem Ukraine, Problem Minsk, irgendwie lösen. Also das muss man der Fairness halber schon, sagen, in den entsprechenden Kontext setzen. Es ändert, sagen, nichts an der Tatsache, dass das Argument mit diesem Friedensplan Minsk II, der im Februar 2015 verabredet worden war, soll der Ukraine nun Zeit gekauft werden, damit die Ukraine selbst widerstandsfähiger sich besser rüstet, auch mit besseren Waffen und besseren militärischen Strukturen ausrüstet, dass das nicht in dem Maße unterstützt worden ist, wie es hätte unterstützt werden können. Und im Osten der Ukraine, das war ja auch deutlichst zu sehen von Anfang an, dass es sich in Wahrheit ja nicht um einen wirklich eingefrorenen Konflikt handelte, sondern um einen simmernden, köchelnden, in Wahrheit ja Krieg. Aber man dachte, vielleicht kann man diesen Putin dann vielleicht auch mit einem seiner Lieblingsprojekte befrieden, nämlich mit einer Pipeline namens Nord Stream 2, die ja im September 2015 auf den Weg gebracht wurde.
Ja. Was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang ist, wie er nochmal aufschreibt, wie erfolgreich dann aber letztendlich auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten durch die USA und durch Großbritannien war, die Offiziersausbildung. Also dass ja eine postsowjetische, sehr starre ukrainische Armee zu einer moderneren Armee zumindest geworden ist, was jetzt die Unterstützung der USA und Großbritanniens angeht.
Ja, und daran muss man sagen, hat Deutschland einen Anteil. Das findet so ein bisschen unter dem Radar statt, aber relativ schnell nach 2014 kommt die Ukraine und sagt, wenn wir jetzt schon nicht schnell in die NATO aufgenommen werden und wenn ihr uns schon nicht in großem Umfang Waffen liefert, dann helft uns jedenfalls bei einem. 2014 war die Armee faktisch zusammengebrochen. Und sie sagten, helft uns aus einer sehr sowjetisch denkenden und ausgebildeten Armee, eine Armee zu machen, die westlich denkt. Und daran beteiligt sich ein deutscher General AD auch. Offiziell soll er zuständig sein, weil das Ganze auch in Berlin als ein bisschen heikel gilt. Das heißt, der ist theoretisch zuständig für Logistik und für das Sanitätswesen. Aber in dieser Zeit werden schon ein Stück die Grundlagen dafür gelegt, dass diese Armee sich verändert, dass sie so beweglich, so eigeninitiativ wird, wie wir es jetzt seit Jahren betrachten können. Eben dieser General AD, Volker Halbauer, der Deutsche, sagt aber heute auch, wir haben zu wenig getan. Ja, wir haben eine Grundlage gelegt, aber auch sein Blick zurück ist selbstkritisch. Er sagt, wir hätten viel mehr tun können. Das hätte einen großen Krieg verhindern können. Jetzt laufen wir den Ereignissen hinterher und wir verstehen ihn so, dass auch seine vielen Versuche, den Berliner Apparat, Verteidigungsministerium, Auswärtiges Amt, Kanzleramt dazu zu kriegen, dann doch ein bisschen mehr zu tun. Der geschützte Sanitätstransport, über den wir schon gesprochen haben, gehörte dazu, dass die Antwort darauf in Berlin praktisch immer Nein war. Mhm.
Ihr zitiert ja auch Angela Merkel aus einem Interview jetzt aus Ende 2022 mit der Zeit, wo sie ja sagt, das Minsker Abkommen war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Und eure Recherchen geben das nicht ganz so wieder. An welchen Stellen dachtet ihr, das ist aber überraschend, dass sie das jetzt so sagt?
Naja, der Ukraine Zeit zu ermöglichen, Zeit zu kaufen, ist ja ein Gedanke, der sich offensichtlich entwickelt hat aus der Kritik, die sich die Altkanzlerin ja stellen musste, diesem furchtbaren Appeasement-Begriff. Also hegt man einen Diktator ein, befriedet man ihn, damit der Diktator am Ende die Zeit hat, um, sagen, seine mörderischen und aggressiven Pläne irgendwie umzusetzen. Sie hatte so an dieses Argument, Appeasement, diese ganze Diskussion, also hat sie in Minsk sozusagen das getan, was Chamberlain in München 1938 getan hat. Das hat sie ja eigens debattiert in einem Gespräch mit dem Historiker Herfried Münkler. Und sozusagen aus diesem Gespräch heraus war dann für sie, glaube ich, schon die Konsequenz und der wichtige Punkt, sozusagen das Minsker Abkommen friert sozusagen einen Konflikt, einen Krieg sozusagen im Osten der Ukraine ein. Es macht ihn vielleicht einigermaßen kontrollierbar und damit kann die Ukraine Zeit bekommen, sich zu rüsten. Aber die Ukraine konnte das eben nicht von alleine oder aus eigener Kraft. Es bedurfte der westlichen Unterstützung und das ukrainische Offizierskorps, was sozusagen durch diese Trainingseinheiten sozusagen zirkulierte, von denen wir eben sprachen, wurde in diesen Trainings ausgebildet, etwa in Drohnenabwehr. Und das zeigt sich heute, dass es da doch eine Erfahrung gab, die dieses Militär sammeln konnte. Und dies hätte mehr sein müssen.
Angela Merkel hat ja nicht mit uns gesprochen, aber wir haben nun doch mit praktisch allen anderen auf deutscher Seite sprechen können, die über die Jahre am Minsker Verhandlungen beteiligt gewesen sind. Und sie sagten praktisch unisono nach diesem Interview von Angela Merkel, dass sie jedenfalls von diesem Argument, Minsk, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, dass das nach ihrer Erinnerung in den damaligen Diskussionen keine Rolle gespielt habe.
Du erwähnst, dass die Gespräche, die ihr geführt habt, ihr habt ja 40 Seiten Anmerkungen, also euer Buch ist 400 Seiten dick und dann kommen nochmal 40 Seiten Anmerkungen, die ich auch mit großem Interesse, noch nicht komplett, aber immer wieder so mir angeguckt habe, Fußnoten, verlängerte Fußnoten, Einordnung. Ihr habt mit so vielen Leuten aus dem Auswärtigen Amt, aus dem militärischen Bereich, aus dem politischen Bereich gesprochen und ihr kennt euch sowieso schon gut aus. Katja, du hast vorher schon zwei ausführliche Bücher geschrieben über Russland, über Putin. Du, Georg, weißt du, bist investigativer Journalist und bist da immer die ganze Zeit vor allen Dingen auch bei Geheimdiensten unterwegs. Bei euren Gesprächen, die ihr jetzt geführt habt für das Buch, gab es da noch irgendetwas, was euch wirklich überrascht hat?
Also mich hat ganz viel überrascht. Mich hat an manchen Stellen auch überrascht, was ich selbst nicht gesehen habe. Mich hat auch überrascht, weil wir immer wieder in unserer gemeinsamen Schreibarbeit uns natürlich daran erinnert haben, wie haben wir damals auf die Dinge geschaut. Katja hatte sehr viel früher den klareren und realistischeren Blick auf dieses Land und seinen Präsidenten, als ich es hatte, in der Frage, wie schlimm kann das mit jemandem wie ihm eigentlich werden? Und wenn mich etwas überrascht hat, dann an vielen Stellen, wie groß die Qualität dessen, was im Regierungsapparat aufgeschrieben worden ist, schon immer mal wieder ist. Was da früh lag, Szenarienpapiere, wohin entwickelt sich dieses Russland? Erste Vorschläge, russische Generalkonsulate auf deutschem Boden zu schließen, 2014. Erste Vermerke darüber, Vorsicht, Vorsicht, womit man es mit diesem Putin und seiner KGB-Vergangenheit eigentlich zu tun hat. Februar 2000. Also taucht man in die Bestände ein, dann sieht man, dass an ganz vielen Stellen Kluges vorgeschlagen, Kluges gedacht, zur Vorsicht geraten wird. Und dass aber dann am Ende die Frage, was findet sich in der Politik wieder? Wie wird Politik gemacht? Dann doch ganz wesentlich und stärker als man häufig denkt, von den handelnden Personen an der Spitze abhängt.
Mich hat überrascht, wie sehr wir am Ende vielleicht doch diesen Wladimir Putin und dieses System und diese Ideologie, so kann man es heute schon auch nennen, die er vertritt, wie sehr wir sagen, dies unterschätzt haben, wie sehr wir ihn am Ende mit unseren eigenen Maßstäben gemessen haben. Ein am Ende pragmatischer Umgang mit Konflikten, mit Problemen, ökonomische, sprich Profitinteressen sind am Ende wichtiger als imperiale Gelüste. Das war ja so ein bisschen unser Vorgehen oder unsere Gedankenwelt, mit der wir diesen Putin betrachtet haben. Und dass wir ihn damit letztlich in diesem steten Dialog, diesen steten kleinen Kompromissen, die Angela Merkel, 16 Jahre hatte sie mit ihm zu tun, ja auch immer wieder erreicht hat, dass man ihn damit letztlich sagen einhegen könnte. Dass Wladimir Putin eine eigene Realität hat und diese Realität in anderen historischen Dimensionen gebaut wird, nämlich das Imperium wiederherzustellen, Rassia, dieses Russland als eigene, eigenständige Zivilisation, die wertvoller ist, die wichtiger ist, die besser ist als dieser verrottende Westen, das für ihn, für ewig und immer zu implementieren, dass das am Ende das Ziel ist. Ich glaube, das haben wir so nicht gesehen. Und umso größer ist unser Erschrecken, dass wir das nun auch noch von der anderen Seite des Atlantik bekommen.
Oh Gott, das ist ein neues Buch. Das ist eine ganz neue Geschichte, die sich da gerade vor unseren Augen entfaltet. Ihr hattet ja auch schon die nationale Sicherheitsstrategie der USA erwähnt und möglicherweise ja auch noch nicht veröffentlichte Teile dieser Strategie. Da werden wir uns hier bei Streitkräfte und Strategien weiter mit beschäftigen. Ich möchte mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr beide heute hier ins ARD Hauptstadtstudio gekommen seid und mit uns über euer tolles Buch gesprochen habt. Also ich weiß, toll ist so ne, toll und Putin und der Krieg, das ist so eine Sache. Aber ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich kann es allen empfehlen. Erschienen im Ullstein Verlag. Ich habe schon gesagt, 400 Seiten, 40 Seiten Anmerkungen. Alleine dafür lohnt sich der Kauf, weil es wohl für mich jedenfalls kein Buch ist, was ich ins Bücherregal einfach stelle, sondern es ist etwas wie so ein Kompendium, ein Nachschlagewerk, was ich auch immer wieder rausholen werde, eben weil ihr so detailliert recherchiert habt und mich als Leserin auch an die Hand nehmt, dass ich es auch dann alles wiederfinde. Also ganz, ganz vielen Dank, dass ihr hier wart.
Danke. Vielen, vielen Dank, Anna.
Danke auch von mir für die spannende Analyse, Katja, Georg und Anna. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke. Und an dieser Stelle haben wir jetzt noch einen Podcast-Tipp. Es ist ein Podcast hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio und es ist der Podcast Berlin Code mit der wunderbaren Linda Zervakis. Heute haben Linda, Claudia Buckenmeier und ich auch über das Thema Ukraine gesprochen, über die Verhandlungen, über die Rolle von Donald Trump und auch wie Friedrich Merz sich denn so schlägt. Den Berlin Code gibt es unter anderem in der ARD Audiothek.
Und in der Audiothek gibt es noch viele weitere spannende Podcasts. Hier noch eine Empfehlung.
Präsident Trump hat eine Sicherheitsstrategie vorgelegt, die für Europa ungemütlich werden kann. Die alte Freundschaft scheint vorbei zu sein. Doch wie bringt sich Europa nun in Stellung und wem nützen die Pläne? Hi, ich bin Philipp Abrisch vom Weltspiegel-Podcast. Immer, wenn sich richtig Großes auf der Welt ereignet, sind wir mit einer Extrafolge zur Stelle. Hör jetzt in den Weltspiegel-Podcast zu Trumps neuer Sicherheitsstrategie, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.